und laden herzlich ein. Bei uns ist jeder gern gesehen, doch blöd muss er sein. Bei uns heißt die Parole, sei blöd bis zum Tod. Und wer der Allerblödste ist, ist Oberidiot. In Bayern wächst das Sauerkraut, die Welt ist kugelrund. Es sah ein Knab ein Röslein stehen von 180 Pfund. Und wenn du denkst, du hast ihn schon, den Jollenadenstern, dann kriegst du ihn mit Brett vom Kopf, denn ist der Tag des Herrn. Maria und Josef, die hatten in Jerusalem ein Buttermilchgeschäft. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Bums, da fiel die Lampe um, Juchai Rasa, Juchai Rasa, und alles voll Petroleum, Juchai Rasa, Zaza. Oh Lotte, du bist eine alte Matte. Oh Lotte, an dir geh ich kaputt. Und das nicht nur zur Sommerzeit. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Mir haben sie den Verstand geklaut und ein Vergaser eingebaut. Kannte das keiner mehr?
Oh,
ah, tschüss! Das einzige Lied aus meiner Jugendzeit, das meine Schwester und ich also nach 50 Jahren immer noch gemeinsam singen können, weil wir immer noch den Text im Kopf haben. Ich weiß auch nicht, das muss ein unheimlich guter Reimer gewesen sein. Meine Damen und Herren, ich muss eine kleine Ansage machen. Als sozusagen Leiterin dieses kleinen Unternehmens muss ich sagen, dass die Protagonistin, wie man das nennt, heute Abend etwas indisponiert ist. Sie hatte eine Grippe hinter sich, nicht mehr ansteckend, ist schon zu lange her, aber es hat sich leider alles so ein bisschen, wie man hört, auf den Hals gelegt und deswegen bitte ich um Entschuldigung, falls der Salbei steht dort, ja, falls ich mal irgendwie nicht ganz weiterkomme, trinke ich. Ja, das war's, jetzt bin ich wieder ganz normal. Meine Damen und Herren, Schriftsteller, die Stücke schreiben, in denen sie uns viel zu sagen haben, fügen ja meist dem Titel des Stückes noch einen erklärenden Untertitel hinzu. Wir haben das heute auch so gehalten. Unser Titel ist, wie Sie wissen, von Karl Valentin, war es gestern oder war es im vierten Stock. Den Untertitel haben wir dem Buch Deutschlands Wehmutsschachtel, Berlin 1867, entnommen. Es ist ein Vierzeiler und der heißt Stunden, wo der Unsinn waltet, sind so selten, stört sie nie. Schöner Unsinn, glaubt mir Leute, er gehört zur Poesie. Vollendet in seiner Poesie ist unser erstes Gedicht von Effi Bernstein und das heißt Die Lesung. Oder im Sinne des heutigen Abends besser Gespräche nach einer Lesung. Die Lesung fand statt. Die Lesung war herrlich. Die Lesung ging glatt, sagen wir mal ehrlich. Die ersten Texte gingen daneben. Erst der Sechste hat uns einen Denkanstoß gegeben. Die Lesung war sehr interessant. Sie war, wie soll ich sagen, sie war so komisch. Und ich fand, wo steht euer Wagen? Die Lesung war wichtig. Die Lesung war schön. Die Lesung war richtig gehend obszön. Die Lesung abscheulich. Wo gehen wir noch hin? Wieder wie neulich? Die Lesung macht Sinn. Die Lesung war geil. Sie war irgendwie ganz wundervoll. Wo stehen denn Sie? Die Lesung, die ist voller Humor. Die Lesung ist Mist. Wir waren schon mal vor. Wir sind nachher wo? Bei dem Chinesen? Die Lesung ist so prima gewesen. Die Lesung war schlimm, Herr Jemine. Wir sind nachher im Dings, im Café. Hat zu? So ein Scheiß. Was nun? Ich weiß. Wir gehen einfach noch irgendwo hin. Also ich nehme an, Sie wissen, wo Sie nachher hingehen werden. Aber erst einmal sind Sie jedenfalls hier, Gott sei Dank. Und wir wollen mit einem Thema beginnen, über das man am besten plaudert, wenn man sich noch nicht so richtig kennt. Das ist das Wetter. In diesem Fall dem für Oldenburg außergewöhnlichen Wetter, dem Regen. Nach der bekannten Bauernregel fällt Juniregen in den Roggen, bleibt der Weizen auch nicht trocken. Das kommt dem Problem schon sehr nahe. Aber was sagt die Wissenschaft zu diesem aufsehenerregenden Phänomen? Der Regen ist eine primöse Zersetzung luftähnlicher Mibrollen und Vibromen, deren Ursache bis heute nicht fixiert wurde. Schon in früheren Jahrhunderten wurden Versuche gemacht, Regenwasser durch Glydensäure zu ersetzen, um Binocerminilien zu erzeugen. Doch nur an der Nublition scheiterte der Versuch. Es ist interessant zu wissen, dass man noch nicht weiß, dass der große Regenwasserforscher Rem Bremerding das nicht gewusst hat. Siedendes Regenwasser gehört zu den heißesten Flüssigkeiten der Gegenwart. Die Regentropfen gleichen in der Form den Hoffmannstropfen, die an der Medizinflasche hängend eine ovale, frei in der Luft schwebend, eine runde und auf der Tischplatte liegend eine platte Form besitzen. Kinder benötigen den bekannten Mairegen zum Wachstum. Und es ist statistisch erwiesen, dass Kinder wirklich wachsen. Auch wenn sie nicht mit Mairegen begossen wurden. Heftige Regengüsse nennt man Wolkenbrüche. Damit ist gemeint, dass irgendeine Wolke so schwer mit Wasser gefüllt ist, dass sie bricht. Welchen Vorgang man beim menschlichen Biermagen mit Katzenjammer bezeichnet. Weitere wissenschaftliche Fortschritte über Regenwasser sind bis heute noch nicht gemacht worden. Die Feuchtigkeit des Regens soll auch im Mittelalter nicht so stark gewesen sein wie heutzutage, was ja auch der jüngst vergangene, lang anhaltende Regen beweist. Denn die verflossene Feuchtigkeit konnte nicht mehr mit Bodenfeuchtigkeit, sondern mit Hochwasser angedeutet werden. Und was Hochwasser bedeutet, wissen wir alle noch von der Sündflut her, die vielen von uns unvergesslich bleiben wird. Aber dennoch, denken Sie an die Worte des Dichters, sich Regen bringt Segen. Und deshalb kann es zur Tragödie kommen, wenn man sich nicht einmal mehr regen kann, wenn der Regen kommt. Das Unwetter. Frei nach Ludwig Uhland, dem Erfinder der gleichnamigen Straße. Das Unwetter. Urahne, Großmutter, Mutter und Kind in dumpfer Stube versammelt sind. Es ist Mittwoch. Da hört man von ferne ein leises Grollen. Mond und Sterne füllen sich mit schwarzen, feuchten Wolkenschleiern, Blitzeleuchten. Und es sind versammelt in dumpfer Stube Urahne, Großmutter, Mutter und Bube. Das Gewitter kommt näher mit Donnerschlag. Und noch 5 Minuten bis Donnerstag. Es heult der Sturm, es schwankt die Mauer, der Regen prasselt, die Milch wird sauer. Und in dumpfer Stube, man weiß das schon, sind Urahne, Großmutter, Mutter und Sohn. Ein furchtbarer Krach. Der Blitz schlägt ein. Der Urahne hört was und sagt, herein. Die dumpfe Stube entflammt und verglimmt mit Urhammel, Großmutter, Butter und Zimt. Dem Regen am nächsten liegend ist jedoch der Regenwurm. Ein Regenwurm war schlechter Dinge. Vor Einsamkeit hat er geweint. Er sprang über eine Rasierklinge. Da hatte er einen Freund. Von der Freundschaft dieser zwei niedlichen Tierchen zu der nicht ganz so innigen Freundschaft zwischen zwei Menschen. Ein Mann verfolgte einen anderen aus Deutz. Er selber war aus Flandern. Der Deutzer Just, kein großer Held, gibt unverzüglich Fersengeld. Der Fleme denkt sich einen Hut und sammelt das in einen Hut. Und sammelt bis zur finsteren Nacht und morgens, als der Hahn erwacht und jener weiterflieht voll Reue, da füllt er seinen Hut aufs Neue. Durch ganz Europa geht es so. Sie sind bereits am Flusse Po. Sie sind in Algier ungefähr. Da ist der eine Millionär. Wie? Millionär. Oh, Alas Güte. Sein Schatz misst 100.000 Hüte. Nein, Legionär. Dies ist das Wort. Und jener sagt ihm auch sofort. Beide teilen sich das Geld und kaufen sich dafür die Welt. Tief in Marokko steht ein Kreuz. Da ruhen die aus Brabant und Deutz, die beiden fremden Legionäre. Oh Mensch, das Geld ist nur Chimäre. In unserem zweiten Unsinnslied, das erste war das Eingangslied, stehen nicht zwei gestandene Männer, sondern die Taten zweier Knaben im Mittelpunkt. In den sogenannten Klappkopfversen. Begonnen hat die Sucht derartiger Reimspielereien um 1860 mit dem Knaben im Korn, wobei der eine das Klappen- oder das Flügelhorn blies, ein Instrument, das damals ebenso berühmt war wie fast 100 Jahre später, das Saxophon. Hier der berüchtigt-berühmte erste Vers. Zwei Knaben gingen durch das Korn, der andere blies das Klappenhorn. Er konnte zwar nicht ordentlich blasen, doch blies er es einigermaßen. Auch Dichter wie Christian Morgenstern, Kurt Seibert und Karl Valentin konnten sich dem Reiz dieser Kunstform nicht entziehen. Die Melodie ist einem bekannten Volkslied nachempfunden. Und nun bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Jetzt müssen Sie mich unterstützen. Sie müssen nämlich mitsingen. Und Sie kriegen auch den Text. Nicht das hier. So, wer schreit? Wer hätte es denn gerne? Zwei Knaben. Das Volkslied ist ganz bekannt. Martin kann ja schon mal andeuten. Freund Eberhard und seiner Adelheid. Eberhard, wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest die Adelheid mich sitzen lässt? Das war doch nichts. Zu Ostern jetzt hat sie mich ebenfalls versetzt. Nun freue ich mich auf Pfingsten. Nicht im Geringsten.
Da war noch was.
Und Adelheid hält natürlich dagegen. An und für dich. Ein bleicher, weicher Kopfsalat und ein kaputter Schuh, ein nasser Hut, ein Stück Draht. Viel schöner bist doch du. Eberhard ist natürlich jetzt endgültig beleidigt. Zwischen Knie und Sockenrand ist erotisch ödes Land. Schön ist noch die Wade, doch sie bringt's nicht. Schade. So kann Eberhard berechtigt klagen und fragen, wir sind alle Gottes Kinder. Warum verteilt er seine Alimente so ungleichmäßig? Jetzt frage ich mal Sie. Das Fräulein hat ihren Hund. Der Hund hat seinen Stein. Die Stein, die hatte den Goethe. Und wen hast du? Aber wie wichtig ist eine... Wen hab ich? Morgens kann ich nichts essen, weil ich dich liebe. Mittags kann ich nichts essen, weil ich dich liebe. Abends kann ich nichts essen, weil ich dich liebe. Nachts kann ich nicht schlafen, weil ich Hunger habe. Aber selbst wenn jede Hoffnung verschwunden ist, gib dieselbe nie auf. Ein Liebesbrief. 33. Januar, München, 1939. Lieber Geliebter, mit weinenden Händen nehme ich den Federhalter in meine Hände und schreibe dir. Warum hast du so lange nicht geschrieben? Wo du doch neulich geschrieben hast, dass du mir schreibst, wenn ich dir schreibe. Mein Vater hat mir gestern auch geschrieben. Er schreibt, dass er dir geschrieben hat. Du hast mir aber kein Wort davon geschrieben, dass er dir geschrieben hat. Hättest du mir nur ein Wort geschrieben, das dir mein Vater geschrieben hat, so hätte ich meinem Vater geschrieben, dass du ihm schon hättest schreiben wollen, hättest aber leider keine Zeit gehabt zum Schreiben, sonst hättest du schon geschrieben. Mit unserer Schreiberei ist es sehr traurig, weil du nicht kein einziges Schreiben, welches ich dir geschrieben habe, geschrieben hast. Wenn du nicht schreiben könntest, wäre das was anderes. Dann hätte ich überhaupt nicht schreiben. So, aber kannst du schreiben? Du schreibst doch nicht, wenn ich schreibe. Ich schließe mein Schreiben und hoffe, dass du mir nun endlich einmal schreibst. Sonst ist dies mein letztes Schreiben, welches ich dir geschrieben habe. Ich sollte sogar diesmal wieder nicht schreiben. So schreibe doch wenigstens, dass du mir überhaupt nicht schreiben willst. Dann weiß ich wenigstens, warum du nie geschrieben hast. Verzeih die schlechte Schrift. Ich bekomme immer den Schreibkrampf unterm Schreiben. Du bekommst natürlich nie einen Schreibkrampf, weil du nie schreibst. Gruß und Kuss. Am nächsten Morgen. Ich trank meinen Morgenkaffee und ahnte nichts Böses. Es klingelte. Ich ahnte noch immer nichts Böses. Der Briefträger brachte mir ein Schreiben. Nichts Böses ahnend öffnete ich es. Es stand nichts Böses drin. Ha! Rief ich aus, meine Ahnung hat mich nicht betrogen. Also ich bin ja nicht abergläubisch, aber wenn einer hinterher der Dumme ist, dann kann man sicher sein, dass er das auch schon vorher war. Ich habe hier ein Schreiben an eine Versicherung, da heißt es, sehr geehrte Versicherung, mir ist ein Unfall widerfahren und das ging folgendermaßen zu. Auf dem Dachboden meines zweistöckigen Hauses hatte ich einen Posten Ziegelsteine zu liegen, den ich nach unten befördern wollte. Dazu ersann ich folgende Vorrichtung. Im Innern des Dachbodens befestigte ich einen Balken, an dessen nach außen ragendem Ende eine Rolle angebracht war. Über diese Rolle warf ich ein Seil und dessen langes Ende schlang ich unten um einen Baum. An das obere Ende band ich ein hölzernes Waschfass, in das ich die Ziegelsteine legte. Dann ging ich nach unten, machte das Seil vom Baum los und hielt es fest. Dabei stellte sich heraus, dass das Fass mit den Ziegelsteinen schwerer war als ich. Es fuhr herunter und ich fuhr hinauf. Als das Fass an mir vorbeifuhr, schürfte es mir die linke Seite auf. Ich kam oben an und stieß mit dem Kopf heftig gegen den Balken. Das Fass kam unten an und brach durch den Aufprall entzwei. Die Ziegelsteine fielen infolgedessen heraus und das Fass war nun leichter als ich. Ich fuhr herunter und das Fass fuhr hinauf. Als es an mir vorbeifuhr, schürfte es mir die rechte Seite auf. Das Fass kam oben an und ich kam unten an. Durch den Sturz brach ich mir zwei Rippen und verschmerzt ließ ich das Seil los. Da fuhr das Fass wieder herunter und traf mich auf den Kopf. Ich bitte Sie hochachtungsvollst, mir diesen Unfall liebenswürdigerweise zu vergüten. Da, wie gesagt, wenn einer hinterher der Dumme ist, dann kann man sicher sein, dass er das auch schon vorher hat. Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi wäre heute 500 Jahre alt geworden, wenn er 1514 geboren wäre. Hören Sie aus diesem Anlass eine Würdigung des großen Reformerziehers in einem aufgezeichneten Interview mit dem Pestalozzi-Forscher Philemon Schöpfli aus der Schweiz. Leider wurde die Stimme des Moderators durch einen unglücklichen Zufall beim Überspielen des Interviews gelöscht. Seine Fragen und Antworten sind aber Gott sei Dank erhalten geblieben und so werde ich sie dazwischen einbauen. So, jetzt hoffe ich, dass das laut genug ist. So, mal kicken. Bitte, Herr Schöpfli.
Johann Heinrich Pestalozzi ist der Erfinder der Lernhilfe.
Der Lernhilfe?
Ja. 3-3-3 ist Zeus Keilerei.
Die ist von Pestalozzi?
Ja, leider nur die eine. Deshalb heißt sie ja auch Eselsbrücke, weil dem Esel nicht mehr eingefallen ist.
Herr Schöpfli, ich bitte Sie.
Natürlich, es war trotzdem ein Impuls. Das Werk des Herrn Pestalozzi ist nämlich fortgesetzt worden.
So? Von wem denn?
Von mir. Es gibt jetzt viel mehr Lernhilfen. 4-4-4. Mozart lernt Klavier.
4-4-4?
Ja, oder 3-2-5, Jakob von Guericke entdeckt die Luftpumpe.
Oh, das reimt sich ja noch nicht mal.
Nein, aber was jetzt kommt, 7-2-8, der Zar fällt in den Schacht.
Der Zar?
Ja, und 7-3-8, der Schacht wird zugemacht.
Oh, ja.
Doch, 7-4-8, der Kaiser hat gelacht.
Nein.
Natürlich. Oder nehmen Sie die Neuzeit. 1902, Huskas die Türkei.
Hus?
Ja, der hat 1902 die Türkei gekauft.
Naja, das geht ja aus Ihrem Vers hervor.
1919, Lenin will sein Freund sehen.
Das soll man sich merken?
Ja, das ist doch der Sinn der Lernhilfe.
Dann merken Sie sich bitte folgende. 1978, ich hoffe, Ihr Gerede gibt sich.
Hoffen Sie nur, hoffen Sie nur.
Tja, mein Herr. Danke, Herr Schatz. Sehr gut. Lernhilfen kennen wir auch aus der Schule. Gar nicht wird gar nicht zusammengeschrieben oder wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und auch die W-Fragen kleiner Kinder. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich habe hier die Fragen eines Wolfes, eines Werwolfes. Der Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Weswolfs Genitiv sodann, dem Wemwolf, Dativ, wie man's nennt, den Wenwolf. Damit hat's ein Ende. Dem Werwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle. Indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular. Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Die Made. Hinter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Sie war Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl. Halt, noch eins. Denk, was geschah. Geh nicht aus. Denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich hinterdrein und das war schlecht. Denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kind. Beim Esel. Ein finster Esel sprach einmal zu seinem ehelichen Gemahl: Ich bin so dumm, du bist so dumm, wir wollen sterben gehen, komm. Doch wie es kommt, so öfter eben, die beiden blieben fröhlich leben. Die Dummheit dieser beiden Esel leitet wie selbstverständlich über zu einem der intelligentesten Unsinnslieder deutscher Zunge, beliebt und immer wieder gern gesungen auf Klassenfahrten, Wandertagen und anderen spannenden Ausflügen. Auf der anderen Seite steht es: Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen. Einfach mal umdrehen und mitsehen. Den höchsten Wert hat doch das Pferd von allen Viechern auf Erden. Es zeichnet sich aus durch Schönheit des Baus, durch Stumpfsinn und heitere Gebärden. Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust. Gäb es kein Stumpfsinn, gäb's kein Vergnügen, gäb es kein Stumpfsinn, gäb's keine Lust. Das liebe Schwein ist oft nicht rein und häufig da trug es auch Unzen. Doch ist es geschlachtet, oh welche Pracht, gibt's Leberwürste und Plunzen. Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust. Gäb es kein Stumpfsinn, gibt's kein Vergnügen, gäb es kein Stumpfsinn, gibt's keine Lust. Das Känguru hat's ab und zu weit über australische Felder. Es rennt und rennt, sein Baby pennt indessen in seinem Behälter. Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust. Gäb es kein Stumpfsinn, gäb's kein Vergnügen, gäb es kein Stumpfsinn, gäb's keine Lust. Das Krokodil frisst weiße Ziel, doch oftmals darauf ist so wenig. Es frisst sogar den Missionar, und sei er auch noch so selig. Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust. Gäb es kein Stumpfsinn, gibt's kein Vergnügen, gäb es kein Stumpfsinn, gibt's keine Lust. Der Regenwurm ist manchmal krumm, doch vielfach ist er auch gerade. Wenn man ihn trifft, so stirbt er mit. Es wär ja auch ja immer schade. Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust. Gäb es kein Stumpfsinn,
wird kein Vergnügen, der ist kein Stunden, gibt's keine Lust. Das Briefpapier hat Ecken vier. In der Mitte kann man es falten und schickt es fort, von Ort zu Ort. Man kann aber auch behalten. Stumpsinn, Stumpsinn, du mein Vergnügen. Stumpsinn, Stumpsinn, du meine Lust. Gibt es ein Stumpsinn, gibt's kein Vergnügen. Gibt es ein Stumpsinn, gibt's meine Lust. Der Ziegelstein ist sie allein. Man findet ihn meistens zu viel. Und ist er allein, so ist er wahrscheinlich nicht irgendwo liegen geblieben. Stumpsinn, Stumpsinn, du mein Vergnügen. Stumpsinn, Stumpsinn, du meine Lust. Gäb es ein Stumpsinn, gibt's kein Vergnügen. Gäb es ein Stumpsinn, gibt's keine Lust. Den süßen Schall der Nachtigall, den hört man meistens so nächtlich. Wär's nicht der Fall, wie sie Tagigall, der Stumpsinn, der wäre beträchtlich. Stumpsinn, Stumpsinn, du mein Vergnügen. Stumpsinn, Stumpsinn, du meine Lust. Gäb's es ein Stumpsinn, gibt's kein Vergnügen.
Ein kurzer Dialog zwischen einer kleinen Wassermaus und einer charmanten Kröte. Eine Wassermaus und eine Kröte stiegen eines Abends spöte einen steilen Berg hinan. Sprach die Wassermaus zur Kröte: Warum gehst du abends spöte diesen steilen Berg hinan? Sprach zur Wassermaus die Kröte: Zum Genuss der Abendröte gehe ich heute Abend spöte diesen steilen Berg hinan. Dies ist ein Gedicht von Goethe, das er eines Abends spöte auf dem Sofa noch ersann. Aber wirklich von Goethe ist Folgendes: Ein Hündchen wird gesucht, das weder murrt noch beißt, zerbrochene Gläser frisst und Diamanten scheißt. Und so kam Otto zu seinem Mops. Ottos Mops trotzt. Otto, fort Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto hofft. Otto, komm, Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott. Da wäre wohl ein bisschen Hundeerziehung angesagt gewesen. Hunde, die beim Bellen beißen, sollte man zusammenscheißen. Hunde, die beim Bellen rauchen, sollte man zusammenstauchen. Hunde, die beim Bellen bügeln, sollte man zusammenprügeln. Hunde, die nach Gründen fragen, sollte man zusammenschlagen. So, und jetzt das Ganze mit Katzen. Katzen, die beim Bellen beißen, sollte man zusammen mit einem Tierpsychiater und einem kleinen Leckerbissen mit viel, viel Liebe von dieser verzeihlichen Unart abzubringen. Und nun das Pferd. Das Pferd kann es nicht. Herr Winnerander ging in ein Tapeziergeschäft. Sie wünschen? Fragte der Tapezierer Herrn Winnerander. Ich möchte gern mein Esszimmer tapezieren lassen, sagt der Winnerander. Das Pferd kann es nicht. Bitte? Fragte der Geschäftsinhaber, der nicht richtig gehört zu haben glaubte. Ich habe gesagt, wiederholte Herr Winnerander, dass ich gern mein Esszimmer tapezieren lassen möchte. Aber Sie haben hinzugefügt, das Pferd kann es nicht. Ich habe Sie wohl nicht richtig verstanden. Sie haben mich ausgezeichnet verstanden, sagte Winnerander. Das Pferd kann es in der Tat nicht. Glauben Sie, dass ein Pferd mein Esszimmer tapezieren könnte? Nein, aber... Was heißt aber? Fragt der Veneranda. Wenn ein Pferd mein Esszimmer tapezieren könnte, so würde ich zu einem Pferd gehen. Das aber das nicht kann, komme ich zu Ihnen, einem Tapezierer, dessen Beruf das Tapezieren ist. Soll ich Ihrer Ansicht nach mein Esszimmer von einem Pferd tapezieren lassen? Aber was hat denn das Pferd damit zu tun? Eben, das meine ich auch. Was hat das Pferd damit zu tun? Wenn er überhaupt nichts mit Tapezieren zu tun hat. Soll ich Ihnen also das Esszimmer tapezieren? Ganz, wie Sie es für richtig halten, sagt der Veneranda. Wenn Sie selbst kommen wollen, so kommen Sie. Wenn Sie mir ein Pferd schicken wollen. Allerdings auf Ihre eigene Verantwortung. Ich möchte, dass die Arbeit gut ausgeführt wird. Abgemacht. Herr Veneranda grüßte und ließ den Ladenbesitzer ziemlich unschlüssig zurück. Zwei Pferde gingen bekümmert im Gänsemarsch durch den Schnee. Sie traten in ein Gartenhaus. Das hatten sie selbst gezimmert. Dort zogen sie ihre Halfte aus und tranken Kaffee. Dort unter dem Deckel der Zuckerdose fanden sie keine süßen Brocken. Fanden sie eine Herbstzeitlose mit angezogenen Knien hocken. Sie hatte sich vor dem Frost verkrochen und sah nun blasslila Augen her. Ich kann nicht mehr, sagte eines der Pferde. Es ist alles so Winter auf dieser Erde. Manche Leute haben aber auch einen Vogel. Palmer Kunkel zum Beispiel. Palmer Kunkels Papagei spekuliert nicht auf Applaus. Niemals, was auch immer sei, spricht er seine Worte aus. Deren Zahl ist ohne Zahl, denn er ist das klügste Tier, das man je zum Kauf empfahl und der Zucht vollkommene Zier. Doch indem er streng dich misst, scheint sein Zungenglied verdorrt. Gleich viel, was du immer bist, er verrät dir nicht ein Wort. Von diesem klugen, exotischen Papagei nun zu einem schlichten, einheimischen Vögelchen, das jedenfalls imstande ist, Briefe von dort nach dort zu tragen, kommt ein Vogel geflogen. Sie hören jetzt das Lied, Thema und Variation im Stile Alter Meister von Siegfried Ochs. Zuerst das Thema. Johann Strauss. Verdi. Viertelstündchen Pause. Ich weise darauf hin, dass ein Viertelstündchen immer etwas länger dauert als eine Viertelstunde. Die Pause dauert aber nur 10 Minuten. Wie ist das mit der Luft? Ist die noch oder sollen wir Fenster malen?
Nicht zu kalt.
Nicht, dass es zu kalt
ist. Er
ist auch so.
Den zweiten Teil beginnen wir mit dem wichtigen Thema Politik unter dem schönen Leitspruch: Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Du könntest dich verplappern und ganz schön eine reingesammelt kriegen. Nachrichten. Berlin. Aha, sagte der Bundespräsident, und so war es auch. Rom und Wien. Alle Wege führen nach Rom. Deshalb hat Rom keinen Sessellift. Wien hat einen Sessellift. Dafür hat Rom keinen Wiener Bürgermeister. Aachen. Karl der Große begegnete einst auf dem Spaziergang einem alten Weibe. Guten Tag, altes Weib, sagte Karl der Große. Guten Tag, Karl der Große, sagte das alte Weib. Diese und ähnliche Geschichten erzählt man sich in Aachen von der Leutseligkeit Karls des Großen. Potsdam, der alte Fritz. Man spricht viel davon, dass wir Könige das Ebenbild Gottes auf Erden wären. Darauf habe ich mich im Spiegel besehen und muss sagen, sehr schmeichelhaft für den lieben Gott ist das nicht. Pfingsten. Fürth. In Fürth oder wo hat ein Wirt oder wer sein Weib oder wen der Schlafen oder was? Oldenburg. Achtung! Die Träger folgender Namen werden gebeten, sich unverzüglich bereitzuhalten. Klaus, Walter, Herbert und Dorchen. Ich wiederhole, Klaus, Walter, Herbert und Dorchen. Berlin. Direkt aus dem Zimmer des Oberbürgermeisters erzählt uns dieser live von der anstrengenden und aufregenden Tätigkeit seines Tagesablaufs. Bitte, Herr OB. Ich sitze hier und esse Klops. Auf einmal Klops. Ich kicke, staune, wundere mir. Auf einmal geht es auf die Tür. Na nu, denke ich. Ich denke, na nu, jetzt ist es auf. Er schwasse zu. Ich gehe raus und blicke, und wer steht draußen? Frankfurt, City of Euro. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu. New York. Die deutsche Bundeskanzlerin in ihrer großen Rede auf der UN-Vollversammlung über die Kolorierungspodestillation des Nicht-Einmischungspaktes. Ladies and Gentlemen, unausgesetzt treibt der am Horizont des Weltalls sich zeigende Gedanke der ganzen Menschheit, dass sich ein Problem, welches dazu geeignet ist, Formen anzunehmen, die einen Konflikt, sei es über die Kolonienfrage oder der Wille, der sich seinen kommenden Geschlechtern des fernen Ostens nähert, immer und immer wieder haben wir die gleichen Erscheinungen. Was vor tausenden von Jahren, sei es nun die Zeit einer Emanzipation der alten Griechen, oder ergründen wir die Vorzeit amerikanischen Strebens, so spricht die Zeit ein deutliches Wort. Ob ein Zustandekommen oben erwähnter Weltanschauungen von so schwerwiegender Bedeutung ist, um Vorteile, wie sie die Inder damals gezeigt haben, muss bezweifelt werden. So tragen wir es geduldig. Solange ein Volk aus Ost oder West, Süd oder Nord Repensionen erhält, spielt dabei keine nennenswerte Rolle. Nur der Wille einer Nation kann nach Lage der Vernunft ersetzt werden. So wird sich die Meinung der ganzen Welt zerschlagen, wenn die Einigkeit Spuren hinterlässt, die nur dazu die Nerven des Volkes beunruhigen. Wenn Lumiotto, der einzige Mann, der schon vor Beginn seine Worte zusammenfasste und sich in Äußerungen verstieg, einen Regierungsabschnitt verhüllt, dann treten wir der Sache näher. Aber wir werden niemals daran zweifeln, dass dem gegenüber keine Absicht bestanden hat, neutral zu bleiben. Schauen wir zurück. Die Vergangenheit ist unser wahrhaftigster Zeuge. Wenn die Zügel der Vernunft sich lockern, wenn der Sinn für alles verloren geht, so sollen sich diejenigen, die schuldbeladen, selbst prüfen. Denn ein eigenes Volk, denken Sie an das Land der Versionen, an das Land des Kulturismus, tja, leere Redensarten, Phrasen etc. Damit, womit sich manche ereifern könnten, in Verbindung mit den einfachsten Mitteln, Wege zu bilden, die solche Banalitäten ein für allemal aus der Welt schaffen. Es ist an der Zeit, sich in den Nicht-Einmischungspakt hineinzumischen, um die Nicht-Einmischung zu dominizieren. Thank you very much. Nach den Nachrichten ein Blick ins Wirtschaftsmagazin, das heute die Frage aufwirft, wie verhalten sich unsere Parteien und ihre Mitglieder zu Besitz und Eigentum? Zuerst der Christdemokrat. Er besitzt zwei Kühe, der Nachbar hat keine. Er schenkt in einer Feierstunde dem armen Nachbarn die eine Kuh, die derzeit keine Milch gibt. Danach bereut er es und geht in die Kirche. Im Lokalteil wird berichtet. Der Sozialdemokrat. Er besitzt zwei Kühe. Der Nachbar hat keine. Er fühlt sich schuldig, weil er erfolgreich arbeitet. Er wählt Leute in die Regierung, die seine Kühe besteuern. Das zwingt ihn, eine Kuh zu verkaufen, um die Steuern bezahlen zu können. Die Leute, die er gewählt hat, nehmen dieses Geld, kaufen die andere Kuh und geben diese seinem Nachbarn. Im Gefühl, rechtschaffen zu sein, spendet er für verarmte Eskimos. Udo Lindenberg singt für ihn. Der Grüne. Er besitzt 2 Kühe. Der Nachbar hat keine. Er richtet eine Umweltzone ein. Aus Klimaschutzgründen stellt er die Kühe in einen Stall, um die Methanemissionen zu filtern. Aus Tierschutzgründen kann er das nicht lange mit ansehen, stellt die Kühe wieder auf die Weide und zahlt einen Klimaschadenkompensationsbeitrag. Der Freie Demokrat. Er besitzt 2 Kühe. Der Nachbar hat keine. Na und? Und wie verhält es sich nun im Ganzen in unserer Demokratie? Sie besitzen 2 Kühe. Sie können frei bestimmen, wer sie ihnen wegnimmt. Nur ein Blick auf die Rinderhaltung im weltweiten Vergleich. Amerika. Onkel Sam hat 2 Kühe. Er verkauft 3 davon an seine börsennotierte Gesellschaft, die diese mit von seinem Schwager verbürgten Anleihen bezahlt. Dann wandelt er die Anleihen in Vorzugskapital um, sodass er alle 4 Kühe zurückbekommt. In einem Steuernachlass für 5 Kühe. Die Melkrechte an den 6 Kühen werden durch einen Mittelsmann an eine Firma auf den Bahamas verkauft, deren Hauptaktionär sie an seine Aktiengesellschaft zurückverkauft. Der Jahresbericht verzeichnet 8 Kühe plus Kaufoption. Russland. Iwan Iwanowitsch besitzt 2 Kühe. Er zählt sie und kommt auf 5 Kühe. Er zählt nochmals und kommt auf 42 Kühe. Er zählt nochmals und kommt auf 12 Kühe. Er hört auf mit Zählen, öffnet eine neue Flasche Wodka. Die Mafia kommt vorbei und nimmt, wie viele Kühe es auch immer sein mögen, beide ab. Frankreich. Monsieur besitzt 2 Kühe. Mit Gleichgestellten wird gestreikt, weil sie 3 Kühe haben wollen. Das Leben ist schön. Der Cidre ist gut geraten, man geht zum Mittagessen, der Käse reift von alleine. Großbritannien. Mann besitzt 2 Kühe. Beide sind wahnsinnig. Italien. Signore besitzt 2 Kühe, aber man weiß im Augenblick nicht, wo sie sind. Die Presse berichtet ausführlich über diese Tragik. Man sucht emsig, wird jedoch durch das Erscheinen einer ausnehmend schönen Frau behindert. Man diskutiert beim Mittagessen, anschließend Siesta, das Leben ist schön. Polen. Man wirtschaftet zielstrebig vor sich hin, die Kühe wurden im vorigen Monat gestohlen. Deutschland. Bauer Bruns besitzt 2 Kühe. Mit modernster Gentechnik werden die Kühe wissenschaftlich redesigned. Sie sind blond, werden vom Bier schneller schlachtreif, geben Milch von höchstem Fettgehalt und können 160 Kilometer pro Stunde laufen. Leider fordert die Gewerkschaft der milcherzeugenden Kühe Sonderzahlungen und 13 Wochen Urlaub im Jahr. Das alles wird sich natürlich ändern. Wir haben ja jetzt die EU-Bürokratie und da sieht es dann so aus demnächst. Der Bauer besitzt 2 Kühe. Die EU nimmt ihm beide ab, tötet eine, melkt die andere, bezahlt ihm eine Entschädigung aus dem Verkaufserlös der Milch und schüttet diese dann in die Nordsee. Nach der Politik kommen wir zu den geistigen und den geistlichen Dingen des Lebens. Erst einmal die geistigen. Moment. Moment. Prost. Der Schnaps, der nicht getrunken wird, hat seinen Beruf verfehlt. Das war eine der berühmten Überlebensweisheiten von Dr. Enzian. Dr. Enzian begibt sich manchmal auf den Allgemeinplatz. Und er setzte sich dann mit seinem Freund auf eine Bank und trägt immer irgendeinen allgemeinen Satz, beispielsweise, wer gesund bleibt, wird nicht krank. Und sein Freund, der Tierausstopfer Eugen Rüchlein, schreibt diese Sätze alle in ein Büchlein, dass die Nachwelt später nichts verliert, wenn der Allgemeinplatz mal bebaut wird oder parzelliert. Manchmal nimmt sich Dr. Enzian ein wenig Zeit. Und die tut er dann in eine eiserne Kassette. Bis er aber einen Monat ganz beisammen hätte, meint er, dauere das eine Ewigkeit. Anatol, sein Diener, der die Zeit verschwendet, hat schon öfter aus dem Kästchen was entwendet. Dr. Enzian betreibt zu Zeiten einen magischen Humor. Mittags setzt er seinen Freunden einen Floh ins Ohr. Abends zieht er ihnen denn bei einem Glase listig lächelnd Würmer aus der Nase. Dr. Enzian als Existenzialist beweist den Begriff des Daseins, dass er nie verreist. Wenn er reise, sagt er, würde er fort sein. Und sein Dasein wäre dann ein Dortsein. Aus dem Zimmer Dr. Enzians tönt Gewimmer. Immer Freitagnachmittag um 4. Das Gewimmer stammt von keinem Menschen, keinem Tier. Jeden Freitagnachmittag hat Anatol mir verraten unter Alkohol, doch auch Witwe Winter gänzlich nüchtern flüstert es mir, jeden Freitag strafe Dr. Enzian. Das Gewimmer hört man auch in den Häusern nebenan und für keinen Nachbarn sei das Wimmern ein Vergnügen. Jeden Freitag strafe Dr. Enzian in seinem Zimmer Lügen. Wie man es macht, ist es falsch. Und macht man es falsch, ist es auch nicht richtig. Professor Dr. Enzian begibt sich auf das Postamt, um an seinen die Universität besuchenden Sohn eine Geldsumme per Postanweisung zu senden. Während er am Schalter noch mit dem diensttuenden Postbeamten verhandelt, fällt er plötzlich um. Hat der Unglückselige in seiner gelehrten Zerstreutheit statt der Anweisung seinen Geist aufgegeben. Wobei wir zum nächsten Thema somit direkt überleiten können mit dem Spruch, von der Wiege bis zur Bahre sind die schönsten Lebensjahre. Neulich durchstreifte ich einen alten Friedhof und las folgende Grabinschrift. Lebe, dass du wieder, was du wurde bist. Ehnstens, wann du wieder, was du wehst. Nötig hast du wissen, wie du, was du, wo du warst. Wissen wirst, wo, was und wie du bist gewesen. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ich hoffe, das stimmt Sie auch. Sehr nachdenklich. Lasset uns darum beten. Ich bekreuzige mich vor jeder Kirche. Ich bezwetschige mich vor jedem Obstgarten. Wie ich Ersteres tue, weiß jeder Katholik. Wie ich Letzteres tue, ich allein. Ich sprach nachts, es werde Licht. Aller heller wurde es nicht. Ich sprach, Wasser werde Wein. Doch das Wasser ließ das sein. Ich sprach, Lama, du kannst gehen. Doch er blieb auf Krücken stehen. Da war denn auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. Und gib ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen. Dieses Gedicht eines unschuldigen Kindes darf man nicht zu ernst nehmen. Es ist doch eher eine Erziehungsfrage als eine Blasphemie. Denn das Kind hängt an der Mutter, der Bauer an dem Land, der Protestant an Luther, das Ölbild an der Wand, der Weinberg hängt voll Reben, der Hund an Herrchens Blick, der eine hängt am Leben, der andere hängt am Strick. Und da hätte er dann, wenn er noch gekonnt hätte, geseufzt. Ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Doch bald hat sich herausgestellt, nach manchem trüb verbrachten Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war. Das war von Eugen Roth, der nicht nur Satiriker oder Humorist, sondern auch ein Unsinnspoet war. Besonders haben das ihm die Schüttelreime angetan. Ein paar seiner schönsten passten zu unseren vorhin erwähnten geistigen Getränken. Du sollst ein krankes Nierenbecken nicht mit kalten Bieren necken. Auch müsstest du beim Magenleiden den Wein in sauren Lagen meiden. Glaub nicht, dass alle Zungen lügen, die warnen vor den Lungenzügen. Wer nicht mehr traut auf Gottes Willen, ersetzt sein Nachtgebet durch Pillen. Auf Pille, Dicht und Salbe hofft er täglich 13 halbe Soffen. Dann habe ich ein Schüttelreim-Lied, das kennen Sie wahrscheinlich auch, deswegen möchte ich Sie bitten, wieder mal mitzusingen. Und zwar haben wir das alle in der Schule gelernt, also wir jedenfalls, ja. Auf den Rabenklippen bleichen Knabenrippen. Na, kommt es einigen von Ihnen bekannt vor? Das ist von Heinrich Seidel. Und Heinrich Seidel, Sie ja vielleicht wissen, war auch der Erbauer des berühmten Anhalter Bahnhofs. Also nicht nur war nicht nur Architekt oder Bauer, und hat auch. Auf den Rabenklippen bleichen Knabenrippen und der Mond verzieht sich ins Gewölk. Ringe schnattern, schwarze Ringe nattern. Und der Huhn hat sich mitgebölkt. Mit den Katzenkratzen, bleiche Katzenfratzen, an dem Leichenschein der Mordergrub. Furchtbar schrecklich hässlich, freudig eklig grässig, klingt ihr Wehgewinsel durch die Luft. Tiefe Moore brodelt's und im Chore jubelt's in die Kronpechschwarze Nacht hinaus. Keine Brandungslücke, keine Landungsbrücke gibt's in diesem Meer von Schreck und Graus. Selbst ein dummer Stänker wird zum stummen Denker, wenn er so viel Grauses hört und schaut. Trinkt aus schnellen Bittern, singt so schnell mit Zittern, mit ner Kreide haut ins heilige Kraut. Drum ihr tollen Zecher gegen die vollen Becher, besser sitzt es sich doch hier beim Wein, als auf Rabenklippen, wo die Knabenrippen reichen beides Säum und finstern Schein. Und hier der kürzeste Schüttelreim, den ich gefunden habe, ist auch geeignet als Titel zum darauf folgenden Gedicht. Du bist Buddhist. Auf des Berges Gipfel saß er 30 Jahre lang. Seines Nabels Zipfel maß er 30 Jahre lang. Dich erforsch ich, alles Lebens Brenn- und Knotenpunkt, ach mit anderen vergebens der gelehrte Punkt. Eine Kette eines Nabels zieht sich durch die Welt, schon seit keins Zeit und Abels, bis sie einst zerfällt. Und ich bin von diesem großen Nabel abgezwickt. Drum ihr Augen unverdrossen nabelwärts geblickt. Und so saß er, eine Leiche, eines Morgens da, nach dem Nabel noch das bleiche, stille Antlitz sah. Auch der Selbstmord ist ein Laster, wenn er zur Gewohnheit wird. Nach diesen traurigen Begebenheiten nun etwas wirklich Heiteres. Zum Mitmachen unsere Rätselecke. Wer war's? Sein Leben mutet wie das eines Romanschriftstellers an, und wenn man unter einem Romanschriftsteller einen Mann versteht, der Romane verfasst, so war er auch einer. Schon in jungen Jahren schrieb er einen Bestseller, die Buddelbox. Nach Jahren des Schweigens folgte dann sein erster Treffer, der Zauderzwerg. Danach gab es für ihn kein Halten mehr. Er schrieb noch eine Menge Bücher, darunter den Roman Motte im Eimer, der in seiner Heimat spielt, die er allerdings schon hatte verlassen müssen. Die Folge war, dass er mit Ehrungen überhäuft wurde. Seine Enkelkinder, von denen er eine ganze Menge hatte, nannten ihn gern Omas Mann. Beim breiteren Publikum ist er allerdings unter einem anderen Namen bekannt. Na, wer war? Also ich kenne den Mann nicht, aber woher ich ihn nicht kenne, kann ich mich nicht erinnern. Wer war es denn nun schon wieder? Es sind nicht die schlechtesten Autoren, die der Welt unsterbliche Meisterwerke geschenkt haben. Und ihm ist es gelungen, sich in diesen Kreis hineinzuschreiben. Doch vorerst liegt sein Leben dem aller Menschen. Von einem Mann unter Schmerzen gezeugt, von einem Weib unter Umständen geboren, wuchs er im Westen unseres Vaterlandes auf. Seiner erzählerischen Begabung genügte das aber bald nicht mehr, er begann zu schreiben. Wo warst du, Bahndamm? Hieß eines seiner ersten Bücher. Es wurde ein Erfolg. Ebenso wie die folgenden Romane Das Boot der müden Zare, Maus ohne Güter und Jagte sein einziges fort. Der Ruhm des Autors begann sich über Deutschlands Grenzen zu verbreiten und seine späteren Werke wie Absichten eines Fauns und die längere Erzählung Lände einer Dienstmagd wurden Welterfolge. Sein Weltruhm wurde gekrönt mit der Verleihung eines Preises, der Hotelpreis hieße, finge er nicht mit N an und hätte er nicht ein B in der Mitte. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ich denke nicht, bin aber auch. Ergo, summ ich. Wussten Sie schon, dass der Karbunkel Verlag jetzt erstmals die vollständige Ausgabe von Dostojewskis Der Idiot unter dem Titel Der Vollidiot herausbringt? Dann wissen Sie es jetzt. Letzte Frage. Woher diese leeren Theater? Nur durch Ausbleiben des Publikums. Schuld daran? Nur der Staat. Warum wird kein Theaterzwang eingeführt? Wenn jeder Mensch in das Theater gehen muss, wird die Sache gleich ganz anders. Warum ist der Schulzwang eingeführt? Kein Schüler würde die Schule besuchen, wenn er nicht müsste. Ist Theater nicht auch Schule? Fragezeichen. Durch diese Theaterpflicht lässt der betreffende Staatsbürger freiwillig alle anderen Abendunterhaltungen fahren, wie Fernsehen, Kegelschieben, Billard, Disco, Rendezvous, Biertischpolitik, Fußball. Ferner diese blöden, zeitraubenden Gesellschaftsspiele wie Fürchtet ihr den schwarzen Mann oder Schneiderlein mit deiner Frau und so weiter. Der Staatsbürger weiß, dass er ins Theater muss. Er braucht sich kein Stück mehr auszusuchen. Er hat keinen Zweifel darüber. Soll ich mir heute Handkes Publikumsbeschimpfung anschauen? Er muss es sich anschauen. Es ist eine Pflicht. Er ist gezwungen, 365 Mal ins Theater zu gehen. Ob es ihm vor dem Theater graust oder nicht. Einem Schüler graust es auch, in die Schule zu gehen. Aber er geht gern hin. Er muss. Zwang. Nur durch Zwang ist heute unser Publikum ins Theater zu zwingen. Mit guten Worten haben wir Jahrzehnte durch wenig Erfolg gehabt. Die verlockendsten Anpreisungen wie geheizter Zuschauerraum, oder während der Pause Rauchen im Freien gestattet. Oder Studenten und Politiker von Bürgermeistern aufwärts halbe Preise. Alle diese Begünstigungen haben die Theater nicht füllen können. Die Reklame, die bei einem großen Theater jährlich Tausende von Mark verschlingt, fällt bei dem Theaterzwang gänzlich weg. Ebenfalls auch die Preise der Plätze. Denn die Plätze werden nicht mehr nach dem Geldbeutel, sondern nach den Schwächen und Gebrechen der Theaterbesucher eingeteilt. Erste bis fünfte Parkettreihe, die Schwerhörigen und die Kurzsichtigen. Sechste bis zehnte Parkettreihe, die Hypochonder und die Neurasthenika. Elfte bis 15. Parkettreihe, die Haut- und Gemütskranken. Sämtliche Rang- und Galerieplätze stehen den Asthmatikern und den Gichtleidenden zur Verfügung. Auf eine Stadt wie Berlin kämen also, ausgenommen Säuglinge und Kinder unter 8 Jahren, Bettlägerige und Greise, täglich rund 2 Millionen Theaterbesuchspflichtige. Eine Zahl, die die jetzige Theaterbesuchszahl weit überschreitet. Sollte die vorgeschlagene allgemeine Theaterbesuchspflicht, genannt ATBPF, Zur Einführung kommen und täglich 2 Millionen Menschen in das Theater zwingen. So müssen in einer Stadt wie Berlin 20 Theater mit 100.000 Plätzen zur Verfügung stehen. Oder 40 Theater mit je 50.000 Plätzen. Oder 160 Theater mit je 12.500 Plätzen. Oder 320 Theater mit je 6.250 Plätzen. Oder 640 Theater mit je 3.125 Plätzen. Oder 2 Millionen Theater mit je einem Platz. Was aber für eine famose Stimmung in einem vollbesetzten Hause herrscht, weiß nur jeder Darsteller selbst. Nur durch solche eminenten Machtmittel kann man den leeren Häusern wieder auf die Füße helfen. Nicht durch Freikarten, nein, durch Zwang. Zwingen kann den Staatsbürger nur der Staat. Aber da wir ja eine Demokratie haben, wie man uns versprochen hat, geht das leider nicht mehr so ganz mit dem Zwang. Eine andere Möglichkeit wäre im Zuge unserer schnelllebigen Zeit und unseres Rechnerzeitalters Kurzfassung unserer Klassiker. Darf man gleich ein paar Dutzend an einem Abend bringen, zum Beispiel Schiller, Kabale und Liebe. Der alte Miller, Bach, pfeift einen Triller und einen Marsch, dem Präsidenten. Man kennt ihn. Dem passt dieser Ton nicht. Von wegen dem Sohn nicht. Luise kommt gerannt. Ach, Ferdinand. Er sagt, Ivas, du bist ja blass. Trink Limonade. Luise tut's. Schade. Don Carlos. König Philipp sitzt im Regierungskontor und regiert. Da springt ein Diener hervor. Herr Philipp, Sie möchten ans Telefon. König wütend. Komme ja schon. Hier, König Philipp. Wer dort? Wer? Wie? Posner? Also Poser, guten Morgen, Marquis, was wünschen Sie? Gedankenfreiheit? Gibt's nicht, ist der Schluss. Schluss. Oder der Moor von Venedig. Unterm Einfluss eines Föhns dichte ich jetzt mal was Schönes. Es ist kürzer und auch stiller und ganz anders als bei Schiller. Franz Moor, bekannt als die Kanaille, trug stets den Dolch an seiner Taille. Doch einmal, ach im grimmen Zorne, stach er von hinten zu und vorne, worauf sich wund das Opfer wand und Franz in dessen Blute stand. Nach dieser unheilschwangern Tat rief er, jetzt haben wir den Salat. Mein Beinkleid ist von Blut gerötet, den Leichnam dort hab ich getötet, auf Wiedersehen, der Moor kann gehen. Und so geschah's. Dass Franz entfloh, über die Alpen, über den Po und weiter, bis er ungehemmt zur Stadt kam, die stets überschwemmt. Hier musste er sich nicht verstecken, hier konnte er seine Hose entflecken. Hier bleibt Franz Moor lang, brav und ledig und hieß ab hier Moor von Venedig. Anmerkung des Verfassers. Einige neuere Literaturgeschichten behaupten wahrscheinlich, um diese farbiger zu gestalten, der Moor von Venedig sei ein Schwarzer gewesen. Bei Schiller jedoch findet sich kein Hinweis, dass Franz Moor, den er übrigens undelikaterweise mit 2 O schreibt, negroiden Ursprungs war. Der lange Theaterabend endet mit den Nachtgedanken aus den Werken Ottokar Tiefsinns. Herbstbild. Es ist feucht. Die Natur liegt da wie hingegossen. Eine Nachtigall, eine Turmuhr, mein Herz schlagen. Ich gehe der Nachtigall nach, die Turmuhr auch. Nun bleibt sie stehen, ich auch. Es ist feucht. Die Nachtigall hört auf, das Gedicht noch nicht. Nun schlägt nur noch mein Herz. Es ist so still und einsam, friedlich wie auf einem Kirchhof. Der Wind bläst hinter mein Ohr. Es ist feucht, sehr feucht. Und ganz zum Schluss erfreut uns noch das Gastspiel der apokalyptischen Reiter mit ihrem herzerfrischenden Pferdegrippen-Song. Wir reiten durch Nacht, wir reiten durch Wind, weil wir apokalyptische Reiter sind. Ich bringe den Tod, ich trage die Hippe, mein Pferd ist praktisch nur ein Grippe. Das heißt liefert stark apokalyptischen Reiz. Wir verbreiten viel Ängste allerseits. Wir bringen das Ende, wir bringen die Pest, wir bringen euch um und besorgen den Rest. Das rasselt und klappert und läuft wie geschmiert. Wir sind ja zu viert. Wir sitzen beim Bier und zwar alle vier apokalyptische Reiter. Wir trinken noch eins und dann schlagen wir zu. Die Welt geht unter und aus bist du. Aber die Welt ist ja trotz einer großen Weissagung immer noch nicht untergegangen. Doch für die meisten von uns, denke ich mal, jedenfalls von uns hier heute Abend, die meisten, vielleicht einen nicht, ist es in 50 Jahren alles vorbei. Und das wollte ich Ihnen dann noch. Otto Reuter, in 50 Jahren ist alles vorbei. Denk stets, wenn dir etwas nicht gefällt, es wird nichts ewig auf dieser Welt. Der kleinste Ärger, die größte Qual sind nicht von Dauer, sie enden mal. Drum sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und ist alles teuer, dann murr nicht. Und holt man die Steuer, dann knurr nicht. Und nimmt man dir alles, dann klag nicht. Und kriegst du den Dalles, verzage nicht. Nur der, der nichts hat, ist glücklich und frei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und ist ein anderer auch klüger als du, dann sei nicht dämlich und lach dazu. Was nützt dem sein Wissen, stirbt der vorher, bist du am nächsten Tag klüger wie er. Wer da weiß, dass er nichts weiß, der weiß vielerlei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und siehst du eine Zeitung, dann schau nicht hin. Es steht ja doch bloß was Schlechtes drin. Und schafft dir die Politik Verdruss, es kommt dir doch alles, wie es kommen muss. Heute haben wir die und morgen haben wir jene Partei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und fälscht man dir Schokolade und Tee und verspricht man dir echten Bohnenkaffee. Du merkst, dass der Kaffee wie Schauderbar eine bohnenlose Gemeinheit war. Dann schließ die Augen und sauf den Brei. In 50 Jahren ist alles vorbei. Und führst einen Prozess, ertrag die Qual. Und hörst du eine Oper, sie endet mal. Und hast du Magenweh und du musst raus, und da ist schon jemand, dann heraus. Wie lange es auch dauert, der Platz wird frei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und sitzt du auf der Bahn ganz eingezwängt, und dir wird noch eine Frau auf den Schoß gedrängt. Und die hat noch eine Schachtel auf ihrem Schoß. Und du wirst die beiden Schachtel nicht los. Und die Füße werden dir schwer wie Blei. In 50 Jahren ist alles vorbei. Und bist du ein Ehemann und kommst nach Haus. Halb drei in der Nacht und sie schimpft dich aus. Dann schmeißt dich ins Bett und sag, verzeih, wär ich zu Hause geblieben, wär's hoch halb drei. Und kehr in den Rücken und denk, du schrei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und stehst du hier oben als Humorist, obwohl du bei den Zeiten ziemlich traurig bist. Und du merkst, dein Vortrag gefällt nicht recht. Du selbst findest die Verse von Reuter nicht schlecht. Sing immer weiter die Litanei. In 50 Jahren ist alles vorbei. Und fürchte dich die, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vor dem Tod sich fürchten, das hat auch keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht, wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Drum hast du noch Wein, dann trink ihn aus. Und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus. Und freu dich hier unten am Erdenlicht. Wie es unten ist, weißt du, wie oben nicht. Nur einmal blüht im Jahre der Mai. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Du Rindvieh, dann ist es vorbei. Kleine Züge. Krass, gerade weil gerade Weihnachten war, ist von Robert Gernhardt und heißt Weihnachten. Ich bin Erika. Jetzt kommt Weihnachten. Ich schenke Fati ein Tischfeuerzeug zu 22,50 Mark. Fati schenkt Michael Tennisschläger zu 22 Mark. Michael schenkt Mutti eine Schälmaschine zu 19,70 Mark. Mutti schenkt mir Schallplatten im Werte von 18 Mark. 4,50 Mark muss ich noch bekommen. Von wem? Ich bin so gespannt auf Weihnachten. Dann habe ich noch meine Wünsche von Adolf Glasbrenner. Meine Wünsche fürs nächste Jahr. Ach, zwei Wünsche wünschte ich immer, leider immer noch vergebens. Und doch sind sie die innig frommsten, schönsten meines ganzen Lebens. Dass ich alle Menschen könnt mit gleicher Lieb umfassen und dass ich einige von ihnen morgen dürfte hängen lassen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so, ne?
Ist ja nicht mehr.
Alles Gute fürs kommende Jahr.
Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
Dürfen wir die kleinen Zettel mitnehmen?
Ja, gerne. Das brauchen wir gleich nochmal, ne? Tee trinken? Ja.
Ja.
Thank you.